So, ihr Lieben, das ist meine zweite Predigt dieses Jahr und wir haben schon Februar, also hier in der Gemeinde ist schon, geht schnell die Zeit, oder? Also ich finde es ein bisschen gruselig, wie schnell die Zeit geht, weiß nicht, wie es euch geht. Wir können jetzt schon wieder für Weihnachten planen, herzliche Einladung zum 24.12., 15.30 Uhr hier. meine Predigt heute hat ein Titel, den wir manchmal singen. So. Und ich möchte diesen Titel kurz benennen. Und zwar, Angst geht, Kraft kommt. So, das haben wir schon oft gesungen hier und ich möchte diese Predigt unter diese Überschrift stellen. In letzter Zeit beschäftige ich mich ein bisschen mit Angst, aber nur ein bisschen. Also ich gehe da nochmal tiefer wahrscheinlich rein in die nächsten Wochen, da ich finde, dass wir in einer Gesellschaft voller Angst leben. Und das ist, kriegen wir in unterschiedlichsten Situationen mit, wenn es um die Energiekrise geht, wenn es um Lützerath geht, wenn es um die letzte Generation geht und so weiter und so fort. Gibt so viele Punkte, die wir einfach immer wieder sehen in den Nachrichten oder was auch immer, die Aufstände im Iran, auch der Ukraine-Konflikt und all das sehen wir und wir werden mit Angst konfrontiert. Unter einem Strich steht, die Ängste häufen sich und Menschen haben aber auch persönliche Ängste, die noch viel, viel näher dran sind. Verlustängste, auch da Energiekrise kann man wieder nennen, finanzielle Ängste, was auch immer. Alles das, was den Boden irgendwie unter den Füßen zum Wackeln bringt. Und es ist ein Thema, welches echt nicht einfach ist. Und ich muss auch kein Prophet sein, um zu wissen, dass hier ebenfalls Ängste in diesem Raum sind. So, dass Ängste da sind. Wie wird's weitergehen? Wie wird meine nächste Gasrechnung aussehen und so weiter? Und ich habe auch Ängste, wie jeder andere auch. Aber die Frage unterm Strich ist, wie wirkt diese Angst in unser Leben? Wie viel Raum hat Angst in unserem Leben? Ist es so, dass es uns eigentlich hindert, in Freiheit weiter vorwärts zu gehen? Oder ist es noch eine gesündere Art von Angst, zu der ich gleich nochmal komme? Und deswegen schauen wir uns jetzt mal Angst im Allgemeinen an, denn was das bedeutet und wie wir trotz den Umständen um uns herum einen kraftvollen Glauben leben können. Das geht nämlich, und das ist das, was uns das Wort Gottes auch eigentlich verspricht. Ich möchte mit euch anschauen, was man über Angst weiß. Sowohl das, was man jetzt so allgemein weiß, als auch das, was wir in der Bibel manchmal sehen, wenn Jesus darüber spricht. Erstmal ist man sich sehr einig, dass Angst eigentlich ein Schutzmechanismus ist vom Menschen, ja? Also, dass es etwas ist, was uns hindert, daran dumme Sachen zu machen, ja? Also, ich weiß zum Beispiel, ich sollte niemals mit Kopfhörern über die Gleise laufen oder so, was ähnliches, ne? Und dann irgendwie denken, es ist ein schöner Tag und hab schöne Musik und so weiter. Das mache ich nicht, weil ich Angst hätte, dass ein Zug kommt, so, ne? Macht Sinn. Ich denke mal, das stimmt ihr mir zu. Ich würde auch jetzt nicht einfach mal so meinen Finger in die Steckdose stecken, weil ich gucken will, was passiert, weil ich so experimentierfreudig bin, sondern das mache ich nicht, weil ich Angst hätte, einen Stromschlag zu bekommen. Also irgendwo ist die Angst, die uns daran hindert. Gut, das sind jetzt ziemlich banale Beispiele, ne? Wirklich. Aber ob du jetzt spazieren gehst an einer Klippe oder was auch immer, irgendwo hast du immer dieses Gefühl, okay, bis hier ist in Ordnung, aber weiter mache ich nicht. So, das sind also Punkte, wo Angstmechanismen greifen und die uns dann eher beschützen. Aber es gibt halt auch Ängste, die werden dann so groß, dass sie unser Leben bestimmen. Eines der weit verbreitetsten Phobien habe ich gelesen, die es gibt. Und es gibt über 400 Phobien, die mittlerweile schon erkannt worden sind, habe ich gesehen, ist die Agoraphobie. Das hat mich total überrascht. So, ja? Agoraphobie heißt Angst vor öffentlichen Plätzen, vor Menschenansammlungen. So, das haben wohl die meisten Menschen weltweit prozentual gesehen, haben diese Angst. Ich hätte jetzt eher damit gerechnet, dass es die Arachnophobie ist. So, das heißt nämlich die Angst vor Spinnen, so, weil ich habe so einen Fall zu Hause bei mir, meine liebe Frau, ich sag immer, die kann schneller als Usain Bolt rennen, wenn sie eine Spinne sieht, so, ja, also das ist wirklich so, die ist dann richtig schnell weg, so, Jo, und dann verstehen wir, dass Angst uns hindern kann, frei zu leben. Wir verstehen, okay, wenn diese Ängste, die wirklich da sind, Phobien sich entwickelt haben, aufgrund von irgendwelchen Ereignissen und sowas, dann ist es etwas, was uns hindern kann, total frei zu leben. Aber ich glaube, wir haben auch manchmal ganz andere Ängste, die uns hindern, in dem zu leben, was Gott für uns bestimmt hat. Die Bibel kennt ja ebenfalls Ängste. Die verschiedensten Ängsten sehen wir. Saul hatte beispielsweise Angst, seine Macht zu verlieren, ja? Das war seine große Angst, seine Macht zu verlieren, irgendwie seinen Einfluss auf die Menschen zu verlieren, die er dann letzten Endes verloren hat, weil er da so viel Angst davor hatte und blöde Entscheidungen getroffen hat. Also ist total interessant. Oder das Volk Israel hatte Angst vor den Ägyptern, sie hatten Angst vor den Pharisäern und sie hatten tatsächlich auch Angst vor Gott. So, ja, weil sie viele verschiedene Sachen gesehen haben, die Gott getan hat. Petrus hatte Angst, zu Jesus zu stehen und verleugnete ihn dreimal, weil er gesagt hat, ich fürchte um mein Leben, ich möchte mein Leben behalten. Und er wusste, wenn er sagt, ich gehöre zu Jesus, dann wären da wahrscheinlich 4 Kreuze gestanden. Ja, Judas hatte Angst, dass die Kohle nicht reicht, ja, und verkaufte Jesus, wollte ihn dazu drängen, sein Reich auf Erden aufzubauen und so weiter, weil er dachte, Jesus lebt nicht im Plan. Total verrückte Sachen machen wir aufgrund von Angst. So, und das kennt die Bibel halt auch. Die Bibel kennt Ängste und sie redet sie nicht klein, aber sie spricht ehrlich darüber, dass es das gibt. Unsere Glaubenshelden, du kannst sie jeden Einzelnen angucken in der Bibel. Irgendwo gibt's einen Punkt, wo sie entweder einen Kampf hatten oder wo sie Angst hatten oder was auch immer. Und das ist total interessant. Und ich möchte mit euch trotzdem etwas anschauen, wo Jesus so letzten Endes 2 Grundängste unseres Lebens anspricht. Ah, übrigens, Jesus hatte Angst. Müssen wir uns auch mal überlegen, ja? Als er im Garten Gethsemane betet und mit Gott ringt, er hatte Angst. So, er hatte nicht Angst vor dem Tod als solches, aber er hatte Angst von dem Getrenntsein von Gott. Also das müssen wir uns mal überlegen. Aber Jesus selbst spricht so 2 Grundängste in der Bergpredigt an und sagt, wie wir damit umgehen sollen. Und jedes Mal, wenn ich an dieser Stelle bin und das lese, und wir lesen das gleich zusammen, denke ich mir jedes Mal, ja, es wäre doch so schön, wenn man dieses Mindset hätte. So, ja. Ich lese mal vor. Matthäus 6, die Verse 25 und 27. Da steht Folgendes. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie sehen nichts, sie ernten nichts, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Wer ist aber unter euch, der seiner Länge eine Elle zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? So. Ich finde das total interessant. Jesus ist da ziemlich krass unterwegs, ja? Also müssen wir sagen, wie es ist. Er spricht hier über unsere Grundängste. Wenn wir nichts mehr zu essen haben können, wenn wir uns das nicht leisten können, wie auch immer, und wenn wir nichts zu anziehen halten, war auch schlimm. So, ne? Also letzten Endes kein Dach über dem Kopf, kein Einkommen, womit ich meinen Lebensunterhalt bewerkstelligen kann. Und da sagt Jesus, sorgt euch um nichts. Und man könnte jetzt, wenn man gerade vielleicht in einer Situation drinsteckt und sagt, oh, finanziell geht's mir aber gerade nicht gut, könnte man sagen, ja, du hast gut reden, Jesus, so, ne? Du kannst das gerne sagen, so, aber mir geht's gerade so und so. Und letzten Endes sagt Jesus hier etwas, wenn wir es auf die Spitze treiben, ich möchte es gleich ein bisschen entschärfen, sagt er letzten Endes, wenn du dich sorgst, mangelt es dir an Vertrauen. Das könnten wir hier rauslesen. Mangelt es dir an Gottvertrauen. Und ich glaube, das ist aber nur ein Fünkchen davon, von der ganzen Wahrheit, worum es geht. Ich weiß, man sollte es nicht komplett so sagen. Wenn ich jetzt sagen würde, okay, dass du Gott nicht vertraust und so, deswegen geht's dir schlecht oder sowas, das ist totaler Blödsinn. Dann müssen wir uns nicht sagen, so, ne? Genauso wenig, wenn ich jetzt sage, okay, du hast finanzielle Nöte, das heißt, du hast Gott nicht vertraut, ist genauso ein Blödsinn. Da sind wir ganz schnell in den Gefilden von Wohlstandsevangelium und so weiter, hinter der Theologie ich nicht stehe, muss ich sagen. Wenn wir aber beispielsweise anschauen, dass Hiob beispielsweise, der alles verloren hat, weil Gott das zugelassen hat, dann verstehen wir, dass die Bibel auch diese andere Seite kennt. Und Hiob mangelte es jetzt nicht an Gottvertrauen. So, also können wir es nicht so im Kompletten sagen. Aber was wir sagen können, ist, dass Gott da ist in unseren Ängsten. Das können wir sagen. Das ist das, was wir hier lesen. Und wir lesen auch etwas von dem versorgenden Gott. Also ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, wie Gott versorgen kann. So, ja. Ich habe das schon mal vor ein paar Monaten erzählt hier. In unserer Familie gibt's da unzählige Geschichten von Versorgungswundern Gottes. So, und das ist etwas, wo ich sage, okay, ich kann dem Glauben schenken, ich kann dem vertrauen. Trotzdem kann ich jetzt nicht absolut sagen, okay, hier, wenn du Gott nicht vertraust, dann sieht's schlecht aus im Portemonnaie oder sowas. Das kann ich nicht sagen, sondern ich kann sagen, wir dürfen dahin wachsen in diesem Verständnis, dass Gott für mich sorgt, falls ich in einer Situation bin, in der es mir nicht gut geht. So, und ich glaube nicht, dass jeder von uns einen Porsche vor der Tür haben sollte oder sonst irgendetwas. Wenn, ja, auch schön, wunderbar, genieß es. Aber so, das ist jetzt nicht das, was ich unter der Versorgung Gottes verstehe, sondern dass Gott einfach da ist in den Momenten, wo wir seine Versorgung brauchen. Ich denke, ihr versteht das. Aber Jesus sagt hier diesen Satz so. Er sagt, dass ihr sorgt euch um nichts. So, und ich denke mir mal, wenn ich diese Wahrheit für mich verinnerlichen würde, dass ich mich um nichts sorgen muss, sondern sagen muss, okay Gott, ich weiß, du hast es in der Hand. Ich weiß, diese Sachen werden mir zum Besten dienen. Ich weiß, jetzt ist es gerade schwer, aber was in der Zukunft kommt, ist gut. Wie auch immer, so, ne? Oder vielleicht ist es ein längerer Weg. Vielleicht ist es auch erst in 100 Jahren gut und für die nachfolgenden Generationen gut oder was auch immer. Ich weiß es nicht. So. Aber zu verstehen, Gott bleibt in Kontrolle. Gott ist immer noch in Kontrolle. Egal, was gerade bei mir los ist. Egal, was gerade da ist. Egal, wie groß meine Ängste sind. Gott ist größer. So. Und das ist halt etwas, wo zu diesem Punkt wir hinkommen dürfen. Wo wir verstehen dürfen, okay, du bist da, Gott, in meiner Angst. Auch wenn ich jetzt nicht verstehe, warum die Situation so ist, wie sie ist. Auch wenn ich jetzt gerade unruhig bin. Ich will mich um nichts sorgen, weil ich weiß, dass du da bist, Gott. So, und das ist etwas, das können wir nur in seiner Gegenwart lernen. Das können wir nirgendwo anders lernen. Ich kann euch nicht sagen, hey Leute, nehmt euch diesen Vers, sorgt euch um nichts, schreibt ihn bei euch an die Wand und dann lebt das. Das kann ich nicht machen, sondern ich kann einfach nur sagen, hey, ja, nehmt den Vers trotzdem mit, habt ihn im Kopf, denkt drüber nach, aber betet darüber. So, ne? Ich sag ganz ehrlich, ich will Gott so kennenlernen, wie er wirklich ist in diesen Situationen. Und er sagt, ich lasse dich nicht allein. Ich lasse dich nicht allein in dieser Not. Ich bin da, ich sorg für dich und ich habe einen Plan für dich. So, und das ist egal, in welcher Not du gerade drin steckst oder eben, und wenn du nicht in einer Not drin steckst, ist es genauso wichtig, dich auf Jesus zu werfen und zu sagen, Jesus, erfüll mich mit diesem Grundvertrauen in deine Souveränität, in deine Macht, in deine Kraft, in deine Stärke. Dass du mich nicht hier irgendwie vor die Hunde gehen lässt oder sonst irgendetwas, sondern dass du einen Plan hast, dass du in Kontrolle bleibst. Okay, ich denke, ihr versteht, was ich meine. Warum ist es denn so wichtig, sich Ängsten zu stellen? Ich habe es schon gesagt, dass Angst unser Leben bestimmen kann. Und das wäre fatal. Warum? Ganz einfach. Weil es ein Grund ist dafür, dass wir manchmal in unserem geistlichen Leben stagnieren. Ein Grund, nicht der einzige Grund. Warum? Unser Glaube ist auf Wachstum ausgerichtet. Unser persönliches, geistliches Wachstum ist immens wichtig, um einen Unterschied an dem Ort zu machen, wo wir sind. So, das ist total wichtig. Wenn Gott spricht und wir das umsetzen, was er sagt, dann ist es ein Gewinn für uns und für die Menschen um uns herum. Soweit ist es das, was wir aus der Bibel lesen können. Das ist das, was du vielleicht auch persönlich in deinem Leben erlebt hast. Wenn du auf ihn gehört hast, und das war dann auch Gott, was gut ist, dann hast du gemerkt, hey, das ist eine gute Sache. So, ja. Nun hat er manchmal auch ein paar Sachen im Petto, die nicht so einfach sind. Die er sagt, mach das mal. Und wir denken uns so, nee. So, ne? Weil wir Ängste bekommen dadurch, weil es Ängste in uns auslöst. Vielleicht sagt Gott beispielsweise, ich habe jetzt ein paar Beispiele hier, ist alles schon mal vorgekommen und vielleicht ist es bei dir auch so gewesen. Vielleicht sagt Gott beispielsweise, dass du jemandem etwas Geld geben sollst, um zu helfen und du selbst denkst, es passt aber gerade eigentlich gar nicht rein. Aber Gott hat es doch gesprochen. So, auf welche Stimme hörst du mehr? Auf deine eigene Stimme, auf deine Angst letzten Endes oder auf Gottes Stimme, der das von dir möchte in dem Moment? ist eine Frage. Oder vielleicht erinnert er dich an eine Situation, in der du dich richtig daneben benommen hast. So, und das mag vielleicht sogar schon ein Jahr her sein oder sowas. Und du hast es aber nur diese Situation und denkst dir, okay, das ist eigentlich noch unausgesprochen und eigentlich bin ich im Recht. Aber Gott möchte, dass du das in Ordnung bringst und mit der Person sprichst. Aber du denkst dir halt, es ist unangenehm, jetzt dahin zu gehen und zu sagen, es bricht ja auch mein Stolz irgendwo so, ne? Ich habe doch irgendwie, gut, da merken wir auch, Stolz ist auch nicht gesund, aber okay. So, und dann auf welche Stimme hörst du? Auf deine Angst, dein Gesicht zu verlieren, auf deine Angst irgendwie das wieder anzusprechen und hochzuholen, weil man vielleicht den Mantel des Schweigens draufgelegt hat oder was auch immer? Oder gehst du dahin und hörst auf Gottes Stimme? Das ist eine Frage. Oder, anderes Beispiel noch, was ist, wenn Gott dir sagt, dass du jemanden von ihm erzählen sollst? Was überwiegt, Angst oder Gottes Stimme? Was ist, wenn Gott dir sagt, dass du deine Sünden bekennen sollst? Was überwiegt dann, die Angst davor oder Gottes Stimme? So, und wir merken letzten Endes, wenn Gott etwas von uns will und sagt, das ist dein nächster Schritt, das ist das, was ich für dich möchte jetzt als nächstes, und wir tun es nicht, weil wir Angst haben in der Situation, in der wir gerade drin sind, und wir tun es deswegen nicht, dann stagniert das irgendwie bei uns, weil wir eigentlich wissen, was Gott will, aber es nicht tun, weil wir Angst um die Konsequenzen haben, die wir zu befürchten haben. Ich glaube, dass Gott uns manchmal echt stretcht, damit wir den nächsten Schritt gehen können. Ich glaube nicht, dass jeder Schritt so aussieht, ne? Also wenn du sagst, ich will geistlich wachsen und denkst dir gerade so, okay, wenn das nur so schlimme Sachen sind, dann mache ich es lieber nicht. Das ist natürlich Quatsch, sondern es gibt, aber das kann halt auch genauso drin sein. Wir machen es manchmal halt nicht. Und das gehört zu unserem Wachstumsprozess dazu. So. Zu seiner Stimme zu hören und das zu tun, was er sagt. Würden wir das in Perfektion leben? Würden wir das wirklich in aller perfekter Art und Weise leben? Und zwar alle Christen dieser Welt. Ich glaube, es würde nicht mehr viele Menschen geben, die nicht mehr Ja zu Jesus gesagt hätten. Wenn wir uns mal über die Dimension nachdenken, so, wenn wir das in Perfektion leben würden. Jetzt wissen wir, nichts ist perfekt. Ja? Selbst die Glaubenshelden waren alle nicht perfekt. So, ne? Und sie haben ihre Fehler gemacht. Und Gott hat teilweise Segen weggenommen, lesen wir im Alten Testament sehr oft. Und hat Segen gegeben für das, wenn wir auf ihn hören und mit ihm unterwegs sein wollen. Ist total interessant. So, und wenn du dich nicht traust, dann bleibst du stehen an dem Punkt, wo du bist. Und für mich ist das beste Beispiel wirklich das, was ich als letztes genannt habe. Nämlich, wenn wir unsere Sünden bekennen beispielsweise. So, ich möchte da ein bisschen tiefer drauf reingehen, weil eine ganz ehrliche Frage, die du dir selbst stellen darfst gerade, musst mir jetzt nicht antworten, weil das wirst du verstehen. Wann war das letzte Mal, dass du dich mit jemandem zusammengesetzt hast und gesagt hast, hey, so sieht's wirklich aus. Das ist, damit kämpfe ich gerade. Das ist die Sünde in meinem Leben. Hier habe ich voll daneben gehauen. Wann hast du das letzte Mal gemacht? Jakobus sagt Folgendes in Jakobus 5, Vers 16. Er sagt, bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Das sagt Jakobus dazu. Das heißt also, es ist eigentlich etwas, was zu unserem geistlichen Leben dazugehört, dass wir darauf achten, wie geht's meiner Seele. Dass du gesund wirst, heißt nicht, okay, dass du körperlich dann total fit und gesund bist und so weiter. Wobei ich glaube, es könnte deinen Schlaf vielleicht verbessern und so, ne, so verschiedenste Punkte, deine Schuldgefühle nehmen und so, was ja auch ein bisschen auf die Seele drückt. Nein, es geht wirklich darum, dass du geistlich gesund wirst und wieder in diesem Punkt bist. Unsere geistliche Gesundheit. Sünde ist, wie wir wissen, immer ein Beziehungskiller. Entweder killt's unsere Beziehung zu Gott oder zu uns, zu den Menschen um uns herum oder zu uns selbst. Und da möchte er, dass wir rauskommen. Ich denke, unsere moderne Kirche des 21. Jahrhunderts hat das leider verlernt. Wir haben verlernt, diese Übung in unserem Leben zu haben. Ja, ich möchte jetzt auch nicht in den Katholizismus rein, wo es eine Pflicht ist letzten Endes und du gehst dahin, um deine Seele frei zu machen und machst danach direkt so weiter, so, weil du kannst ja nächste Woche wieder zur Beichte gehen. Nein, sondern es geht mir darum, dass man wirklich zu jemandem hingeht, dem du vertraust, der dich weiterbringt im Glauben, wie auch immer, und da es abzuladen und zu sagen, hey, so sieht's aus in mir. Das ist das, womit ich kämpfe. Und dann zusammen zu beten. Es gibt, und genau an dem Punkt fangen wir an zu denken. Wenn Leute das über mich wissen, wenn Leute diesen Fehler von mir hören, wenn Leute merken, okay, ich habe hier falsch gelegen oder keine Ahnung was, was denkt dann die Person über mich, der ich das erzähle? Und ich glaube manchmal, dass Sünde etwas ist wie so ein Schneeballeffekt. Ja, es wird immer größer, so, ne? Es nimmt immer mehr und mehr Platz ein. Es wird immer nimmt immer mehr und mehr Raum ein. Und es beschäftigt. Du bist eigentlich nur noch damit beschäftigt, vielleicht irgendwas zu vertuschen oder irgendwie, dass es nicht rauskommt oder keine Ahnung was. Und es beherrscht dich fast dein Leben. Während Jesus sagt, okay, bekenne es, geh zu jemanden, räum es auf, mach dein Leben hier frei, Mann, in dem Punkt. Und ich weiß, dass das etwas ist, wo jeder jetzt vielleicht gerade denkt, okay, ja, es gibt vielleicht den und den Punkt, so, weil ich muss da auch kein Prophet sein. Jeder von uns hat irgendwo Sünde in seinem Leben. Und jeder von uns kämpft an einer anderen Stelle. Und jeder von uns entscheidet sich Tag für Tag dafür, wie möchte ich damit umgehen. Und ich möchte dich ermutigen, dass du da mit jemandem rangehst. Und es gibt dieses wunderbare Zitat, das sagt, urteile nicht über jemanden, der anders sündigt als du selbst. So, das ist total wichtig. Also auch wenn jemand zu dir kommt und sagt, hey, ich möchte mit dir reden, weil du die Vertrauensperson bist. Hey, wirklich, unser Herz darf weich sein in diesem Punkt, damit Ängste eben nicht mehr entstehen, ja. Dass man nicht mehr Angst haben muss, zu bekennen, was nicht läuft. Dafür ist es wichtig, dass es allgemein läuft. Und ich weiß nicht, was deine Antwort darauf ist, wann du das letzte Mal gemacht hast. Und ich musste das auch echt lernen, Leute zu haben, mit denen ich da einen Check-up machen kann, denen ich sagen kann, so und so sieht's aus bei mir. Das ist das, wie es gerade in meinem Leben aussieht. Und die dann für mich beten und die mir Kraft und Mut zusprechen, die mir Vergebung zusprechen und was weiß ich was. Das ist eine wichtige Sache. Aber Angst will uns daran hindern. Und dann stagniert unser Leben. Unser geistliches Leben stagniert. Und wir bleiben auf dem Punkt stehen, wo wir nicht stehen bleiben wollen, weil wir wollen ja eigentlich vorwärts. Wir wollen, dass Gott uns gebraucht. Wir wollen Gott neu erleben und allen drum und dran. Aber wenn du nicht frei bist, ist es schwer, das zu leben. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, daran zu gehen. Okay, das war aber nur ein Beispiel, wo ich irgendwie gemerkt habe, Gott legt da nochmal einen Punkt drauf, macht es ein bisschen schwerer in der Predigtvorbereitung. Einfach aus diesem einfachen Grund, wir haben es verlernt. Und lasst uns das wieder neu lernen, um in Freiheit ihm dienen zu dürfen und auch unser Leben da im Griff zu haben. Und deswegen ist es übrigens so wichtig, dass wir der Stimme Gottes in unserem Leben Priorität geben. Und es gibt eine interessante Bibelstelle über dieses Zusammenspielen von dieser Stimme Gottes, die voller Liebe für uns ist und Angst. In 1. Johannes 4, Vers 18 steht, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe, wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe, steht da. So, total interessanter Vers. So, jetzt, Die vollkommene Liebe ist eine Person. Ja, die vollkommene Liebe ist Jesus. Jesus liebt uns zu 100%. Und er sagt halt, die vollkommene Liebe, meine Liebe, die ich für dich habe, die treibt alle Furcht aus. So, und das ist etwas, wenn seine Liebe in uns ist, dann werden wir auch anders handeln. Komme ich gleich nochmal dazu. Der ganze Kontext um diese Stelle im 1. Johannes geht genau um diese Thematik. Furcht wird ausgetrieben durch Liebe. Und ich habe überlegt, wie ich das vielleicht am besten vergleichen kann und bin zu folgendem Punkt gekommen. Wenn du siehst, wie dein Kind auf die Straße läuft, ohne nach links und rechts zu gucken, und du siehst dein Auto ankommen, wirst du dann sagen, ja, du musst die Konsequenzen halt selber tragen, oder wirst du wahrscheinlich dahin rennen und auch nicht mehr an das Auto denken, sondern nur dein Kind im Fokus haben. Warum? Weil du es liebst. Das treibt die Furcht aus. Du hast in dem Moment vielleicht Angst um dein Kind, aber du hast nicht Angst um die Konsequenz, die dich dabei selber treffen kann. Dafür gibt's genügend Beispiele. So, musst du nur einmal im Internet eingeben und du kannst eine Million Geschichten lesen sozusagen, ja, oder noch mehr. So, wo man genau diesen Punkt sieht. So, Der Fokus ist nicht auf die eigene Sicherheit gerichtet, sondern auf die der Person, die du liebst. Und dann gehst du ein Risiko ein. Die Furcht hält dich nicht davon ab, etwas Irrationales zu machen, da das Leben auf dem Spiel steht, welches du so liebst. Wir brauchen diese Zeiten mit Jesus, der unser Herz verändert und uns füllt mit seiner Liebe, für die Menschen, die er so liebt. Dass er unsere Augen öffnet für die Leute um uns herum, das brauchen wir. Unser Herz wird voller und voller davon, wenn wir in seiner Gegenwart sind, wenn wir mit ihm Zeit verbringen, dass wir Menschen gerettet sehen wollen und dass wir mit ihnen anfangen zu sprechen, dass wir unseren Glauben offen leben, ohne daran zu denken, ja, die denken dann, ich bin verrückt, ohne zu denken, dass sie mich uns vielleicht gar nicht mehr in ihrem Leben haben wollen oder was auch immer. Ich habe... Und vielleicht habe ich es hier auch schon mal erzählt, mit Iranern Kontakt. Das ist auch total interessant. So, und diese Iraner, sie sind Christen und sie sind ein absoluter Segen für mich und alle, die sie kennen. Und jede Woche erzählen sie rund 20 Menschen von Jesus über Internet. Und diese 20 Menschen sitzen im Iran und die machen das über Zoom. So, das sind Leute, die sind auf den Glauben aufmerksam geworden durch ihre Familienmitglieder, durch andere Leute aus dieser Missionsgesellschaft. Und sie haben sich dann darin gefunden und gleichzeitig wissen sie, dass ihre Familie, die ja auch gläubig ist, doch im Iran ist und drangsaliert wird aufgrund der Tätigkeit dieser beiden Leute, die hier in Bochum wohnen und da missionieren über Internet. Sie werden drangsaliert. Und ich saß da mit diesen Leuten zusammen und sie zeigten mir ein Foto von einem blutigen Fuß und sagten, das ist der Fuß von meinem Vater. Der wurde geschlagen dafür, weil er zu Jesus gehört. Und sie sagte es aber nicht mit einem ängstlichen, weinerlichen Gesicht oder sowas, was ich erwarten würde in unserem westlichen Denken, sondern sie lächelt mich an und sagt, aber das ist okay, es ist für Jesus. Und ich verstehe auf einmal in dem Moment, was es bedeutet, göttlich zu lieben, Furcht abzulegen und zu sagen, okay, Jesus, ich will dich im Fokus haben, koste es, was es wolle. Ich will von dir erzählen, koste es, was es wolle. Die Furcht nach hinten mal zu stellen und zu sagen, okay, ich möchte voll werden mit deiner Perspektive für die Mitmenschen. Die Liebe für ihr Volk, für ihre iranischen Geschwister ist so groß, dass sie sagen, sie nehmen diese körperlichen Lasten auf sich. Sie nehmen es auf sich, dass sie nicht wissen, wie es ihrer Familie teilweise geht. Und ich dachte mir, meine Güte, was können wir von diesen Menschen lernen? Wir sind in diesen Breitengrad, in dem wir sind. Wir sind privilegiert. Wir sind wirklich privilegiert, dass wir unseren Glauben in Freiheit leben dürfen. Aber ich sage dir eines, wir nutzen diese Freiheit nicht und ein Grund ist die Angst. Ein Grund ist die Angst. Dass wir nichts zulassen und sagen, okay, bis zu einem gewissen Grad mache ich noch mit und sowas. Ich kann vielleicht sagen, ich gehe in eine Kirche und dann ist gut. Aber wo, ne, wir lieben Menschen. Wir wollen, dass Menschen gerettet werden. Lass uns nicht da durch Angst gehindert sein. Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Wir brauchen Jesus. Wir brauchen Jesus immer mehr und nur Jesus allein in unserem Leben, den wir fokussieren dürfen, den wir in der Anbetung entdecken dürfen. Wenn wir bei ihm sind, der unser Herz füllt mit seiner Agape-Liebe, der unser Herz füllt mit seinem Denken, mit seiner Perspektive. Damit wir Menschen erreichen. Damit wir nicht nur Menschen erreichen für den Glauben, sondern auch, dass wir, was ich gerade als Beispiel genannt habe, unsere Sünden bekennen. Dass wir zu Menschen hingehen und uns entschuldigen, wenn es sein muss. Dass wir sagen, wir wollen einfach den nächsten Schritt gehen. Dass ich vielleicht mal ein prophetisches Bild weitergebe. Oder was auch immer. Du weißt, wo deine Ängste sind. Und du weißt, warum du im Glauben nur zu einem gewissen Punkt vielleicht kommst. Und sagst, eigentlich müsste ich darüber und ich wüsste vielleicht sogar, was ich machen muss. Aber ich habe Angst davor. Und wir benennen es manchmal nicht als Angst. Wir nennen es dann sowas wie, es ist noch nicht Zeit. So. Oder das kommt noch. Oder, ja, wenn ich mal zu zweit mit der Person bin. Oder was auch immer. Ja. Wir benennen es, wir finden unsere, also ich bin wirklich ein Meister in Ausreden finden, ja, also ich kann das wirklich gut, so, ja, und aber ich merke es dann selber nicht, wenn ich sage, so, aber wenn mich jemand darauf hinweist, dann sage ich, okay, danke, das stimmt, so, und das hilft mir wirklich, so, aber da sind wir alle Menschen auch irgendwie gleich, weil Angst führt uns ja letzten Endes dazu. Ich denke, ihr versteht diesen Punkt, den ich meine. Und wenn ich sage, okay, der Predigttitel ist Angst geht und Kraft kommt. Stell dir mal vor, du hättest in deinem Glaubensleben keine Furcht mehr. Keine Angst mehr. Das Einzige, was überbliebe, wäre die Gottesfurcht. Zu sagen, okay, ich möchte Gott gefallen mit meinem Leben. Stell dir mal vor, du hättest keine Angst mehr. Was wäre möglich? So, und das frage ich mich selber, weil ich stehe ja nicht hier, weil ich es besser weiß. Überhaupt nicht, sondern ich stehe hier, weil ich auf derselben Reise wie ihr unterwegs bin und sage, okay, unser Leben hat noch eine Zeitspanne vor sich, aber was wäre, wenn Angst geht? Das Ergebnis ist, Kraft kommt. Und das ist es halt, Kraft kommt, Veränderungen passieren und dein Leben wird den nächsten Schritt gehen mit Gott. Leute, lasst uns mutig sein. Und zum Abschluss einfach nochmal kurz dieser Gedanke. Gideon, als er da saß und sich versteckte, Gott sah was anderes in ihm. Er sagte, du mutiger und tapferer Held. Das lebt also in dir. Es lebt in dir. Du bist dazu fähig, den nächsten Schritt zu gehen, weil es in dir ist. Genau. Okay, ich möchte nochmal beten und dann lass uns nochmal zusammen Angst geht, Kraft kommt, singen. Und das wirklich vor Gott bewegen nochmal. Jesus, ich danke dir dafür, dass du wirklich ein kraftvoller Gott bist. Ich danke dir dafür, dass du das Beste für uns im Sinn hast. Jesus, ich danke dir dafür, dass du eine Vision für unser Leben hast, dass du manchmal mehr Glauben für uns hast, als wir manchmal selber über uns haben. Und Jesus, ich möchte beten, Herr, dass du uns voll und ganz einnimmst, Herr, dass du unser ganzes Herz hast. Ich möchte beten, Herr, dass wir mit dir, der du die vollkommene Liebe bist, eine Begegnung haben. Ich möchte beten, Jesus, Herr, dass es jetzt hier im Gottesdienst geschieht, Herr, dass du, Heiliger Geist, jetzt in unseren Herzen wirkst. Ich möchte beten, dass jetzt gerade Entscheidungen getroffen werden, was man angehen soll. Und Jesus, ich möchte beten, Herr, dass wenn wir anfangen, Ausreden zu suchen, dass du sofort intervenierst und hineinsprichst in unser Leben und sagst, so nicht. Dass es uns selber sofort klar ist, Herr. Herr, ich danke dir dafür, dass du ein heiliger Gott bist, Herr. Wir wollen heilig leben. Wir wollen das leben, was du sagst, Herr. Und ich möchte wirklich beten, Herr, brich wirklich jede Stagnation in jedem Leben in diesem Raum, Jesus. Ich möchte beten, Herr, dass jeder von uns seinen nächsten Schritt gehen kann, Herr. Dass jeder von uns sich nicht mit den Sachen rumplagt, die gerade im Leben los sind. Ich möchte beten, Jesus, Herr, dass dort, wo Sünde ist, dass jetzt Kraft da ist, um Sünde zu bekennen, um zumindest den Schritt zu gehen, einen Termin zu machen, wo man mit jemandem darüber spricht. Jesus, ich möchte beten, dass du das jetzt gerade bewirkst, Herr. Jesus, wir wollen dich so sehen, wie du wirklich bist, Jesus. Und wir wollen dich ehren und dich anbeten, Herr. Herr, ich danke dir für deine Liebe für uns. Ich danke dir dafür, dass du so geduldig mit uns bist, Herr. Und ich möchte wirklich beten, Herr, dass Angst uns nicht mehr hindern darf, Herr. Jesus, und ich möchte auch nochmal ganz explizit für die Menschen unter uns beten, die vielleicht wirklich mit Phobien zu tun haben. Ich möchte beten, Herr, dass du die Kraft der Phobie von ihrem Leben nimmst, Jesus, Herr, und dass du da Heilung schenkst, Herr. Ich danke dir, Jesus, dass du das tun kannst. Amen.